Lieber Franz Wanitzki, geschätzte Landeshauptleute, sehr geehrten Landesräte, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank zunächst, dass ich eingeladen wurde, hier heute mit Ihnen über die Europäische Union und die Rolle Österreichs in dieser Europäischen Union zu diskutieren. Damit das Kapitel mit dem Du-Wort abgeschlossen ist, für mich ist das Du-Wort eine Bestätigung freundschaftlicher Beziehungen und nicht dazu da, wie es heute manchmal benutzt wird, Gegnerschaft auf diese Weise zu verdecken oder zu erleichtern. Was hat oder konnte Österreich oder hat Österreich die Chancen, die sich mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union aufgetan haben, tatsächlich genutzt? Ich glaube, da haben wir schon sehr viel gehört in den einleitenden Ausführungen der beiden Landeshauptleute. Man kann mit Fug und Recht sagen, jawohl, Österreich hat die Chancen, die sich diesem Lande in der Europäischen Union aufgetan haben, tatsächlich genutzt. Das ist x-mal nachgewiesen worden. Ich brauche Sie da jetzt nicht mit einem Zahlenfriedhof zuzudecken, sondern ich glaube, es geht eigentlich um die mehr strategischen Effekte, die aus dieser Mitgliedschaft entstanden sind. Und ich möchte dann aber doch auch ein bisschen über die Zukunft reden und wie die künftige Rolle Österreichs in dieser Europäischen Union möglicherweise aussehen könnte. Ich glaube, der wichtigste wirtschaftliche Effekt des Beitritts der Europäischen Union ist, dass es zu einer Art Neuorientierung der österreichischen Unternehmer und Unternehmungen gekommen ist, dass wir heute, wenn wir das mit der Zeit vor dem Beitritt vergleichen, eine viel, viel stärker außenorientierte Wirtschaft haben. Wenn Sie bedenken, dass zu Beginn der 90er Jahre nur gerade einmal jeder dritte Euro im Export und in der Außenwirtschaft verdient wurde, dann ist es aber jetzt so, dass bereits mehr als jeder zweite Euro, nämlich 60%, außerhalb von Österreich verdient wird. Und da kann man auch ein bisschen erahnen, was das an Umstrukturierung, an Neuaufstellung, an Marktbearbeitung für diese Unternehmen in Österreich bedeutet hat. Und das noch dazu, nachdem die Phase begonnen hatte, die sich angeschlossen hat an die Phase, die Franz Wanitzki beschrieben hat, wo es der österreichischen Wirtschaft, vor allem den Großunternehmen Österreichs, ja über viele Jahre eigentlich sehr schlecht gegangen ist. Die haben den Zug der Zeit erkannt, die haben also sich tatsächlich anders aufgestellt und das hat dazu geführt, dass wir mittlerweile Perioden gehabt haben, wo in der wirtschaftlichen Entwicklung Österreich sogar den Deutschen voraus war, was in der Vergangenheit niemals der Fall gewesen ist. Das ist eine Leistung der österreichischen Wirtschaft, vor der wir Respekt haben sollten. Das ist nämlich auch die Basis für unseren zusätzlichen Wohlstand, den wir uns auf diese Weise erwirtschaftet haben. Und das ist auch die Basis dafür, dass wir im Vergleich zu fast allen anderen EU-Staaten, was die Beschäftigungsquote anbetrifft und was die Probleme mit der Arbeitslosigkeit anbetrifft, wesentlich besser dastehen. Neben dieser wirtschaftlichen Seite hat natürlich auch die Europäische Union uns die Möglichkeit gebracht, das einzulösen, was in der Auseinandersetzung und Debatte vor dem Beitritt, insbesondere in der Phase, wo dafür geworben wurde, dass wir Mitglied in der Europäischen Union werden sollten, nämlich, dass wir endlich den Warteraum verlassen können und wirklich mitentscheiden können. Das ist durchaus in vielen Initiativen, die teilweise von der österreichischen Regierung ausgegangen sind, die auch zum Teil von europäischen Abgeordneten aus Österreich ausgegangen sind, gelungen. Aber kritisch sei hier hinzugefügt, da hätte man eigentlich vor allem in der späteren Phase, nämlich im Zusammenhang mit der Erweiterung der Europäischen Union und bei der großen Erweiterung um die 12 Staaten, da hätte man vielleicht von Österreich eigentlich mehr erwartet und da hätte Österreich auch mehr leisten können. Wir haben den Vorteil, den uns die Geschichte gebracht hat, nämlich, dass viele Nachbarländer Staaten dieser Erweiterung waren, nicht in dem Maße genutzt, wie das eigentlich möglich gewesen wäre. Da sind wir zu zaghaft, glaube ich, lange Zeit gewesen. Ein weiterer Bereich, der in der Öffentlichkeit manchmal gar nicht so sehr beachtet wird, wo aber Österreich wirklich gut dasteht und da ganz besonders die Steiermark in dem Zusammenhang, das ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat uns den Zugang auch zu den europäischen Forschungsfonds und wichtiger noch würde ich sagen, es geht da nicht nur ums Geld, sondern es geht um bessere Möglichkeiten, mit ausländischen Forschern zusammenzuarbeiten, Mitglieder zu werden in verschiedenen Forscherteams etc. Und da hat Österreich die nahezu beste Performance von allen europäischen Staaten. Heute ist es so, dass allein aus den Forschungsfonds wir eine Rückflussrate von 125% haben. Das heißt, wir kriegen aus den Forschungsfonds um 25% mehr Geld, als wir in diesen Forschungsfonds einzahlen. Und wenn Sie sich die Forschungs- und Entwicklungsquote der Steiermark anschauen, dann ist die einfach top. Nicht nur innerhalb Österreich, wo die Steiermark die Nummer 1 ist, sondern auch im Vergleich zu den fast allen europäischen Staaten, denn die Forschungsquote der Steiermark liegt bei 5%. Und bitte, das offizielle Ziel der Europäischen Union für den Durchschnitt der Europäischen Union ist 3% des BIP anzustreben an Forschungsquote. Also das ist ebenfalls eine Sache, die wir in ihrer Wirkung nicht unterschätzen sollten. Ähnliches gilt auch für die Nutzung der anderen Einrichtungen, die die Europäische Union zur Verfügung stellt, sei dies in der Landwirtschaft, wo die österreichische Landwirtschaft enorm davon profitiert hat, dass wir Mitglied in der Europäischen Union geworden sind. Mehr sogar als die Wirtschaft insgesamt, denn wenn Sie sich die Exportentwicklung anschauen, dann ist es so, dass die allgemeine Exportentwicklung dazu geführt hat, dass wir jetzt ungefähr dreimal so viel exportieren als vor dem Beitritt. Aber wenn Sie sich die Lebensmittel- und Agrarexporte anschauen, dann exportieren wir heute fünfmal so viel, als wir vor dem Beitritt exportiert haben. Da ist es also ebenfalls gelungen, neue Wege zu beschreiten. Und das scheint mir insgesamt der wichtigste Punkt überhaupt zu sein, nämlich dieser Beitritt, dieser Anlass, der da geschaffen wurde, hat durchaus einen Modernisierungsschub in Österreich bewirkt und ausgelöst. Österreich ist, wenn Sie dieses Land vergleichen, wie es vor 25 Jahren, sage ich einmal, war und heute, hat einen enormen Modernisierungs- und Erneuerungsgewinn gehabt. Aber leider muss man auch hier hinzufügen, das trifft viel, viel stärker auf die privaten Sektor zu als auf die öffentlichen Sektoren. Denn logischerweise, und das hängt mit der Ausnutzung von gegebenen Chancen sehr eng zusammen, es konnte ja nicht so sein, dass wir die alten Strukturen, die auf ein binnenmarktorientiertes Österreich hin angelegt waren, ob das jetzt die Marktordnungen in der Landwirtschaft gewesen sind, ob das die verstaatlichten Unternehmungen waren ob das die Art und Weise, wie Österreich früher die Forschung organisiert hatte und vieles andere mehr, das konnte ja nicht einfach eins zu eins in diese neue Zeit, wo wir Teil der Europäischen Union geworden sind, übertragen werden. Und aus dieser Zeit, Sie erinnern sich, sind dann die Rufe nach den notwendigen inneren Reformen laut geworden. Ob das jetzt Bildung ist, ob das jetzt auch sogar die österreichische Verfassung war, es hat einen Verfassungskonvent gegeben, ob das die Reform der Verwaltung ist, ob das die Beziehungen zwischen den Ländern und dem Bund und den Gemeinden ist. Also in vielen Bereichen wäre es notwendig gewesen, hier die Chance, die sich aufgetan hat, zu nutzen und tiefgreifende Reformen durchzuführen. Das ist, wie wir alle wissen, bis heute noch ein offener Punkt, an dem wir noch einiges zu arbeiten haben werden, wo uns aber allmählich die Zeit davonläuft, wo also gerade wenn ich an die Bildung denke, es immer dringlicher wird, dass es da zu tiefgreifenden Reformschritten kommt. Und das ist schade, wenn auf diese Weise vor allem der jüngeren Generation gewisse Chancen nicht genutzt werden können, weil wir die notwendigen Voraussetzungen als Staat oder als Länder nicht in dem notwendigen Maße geschaffen haben. Da, glaube ich, müssen wir ehrlich sein und da müssen wir ohne, vielleicht könnte es sogar mal gelingen, ohne politische Schuldzuweisungen tatsächlich stärker an den Reformzielen zu arbeiten oder und weniger an der Frage, wer welche Reform gerade wieder verhindert hat. Ein weiterer Schritt ist dann die Frage gewesen der außenpolitischen Orientierung und da ist also dann sicher die Erweiterung, darauf habe ich schon hingewiesen, das große Thema geworden. Damit die Frage, was hat sich aber, ist ja nicht nur so, dass wir uns verändern mussten und verändert haben, weil wir Mitglied der Europäischen Union geworden sind, sondern die Europäische Union als solche ist ja auch ständig in Bewegung und in Bewegung gewesen und muss ja auch auf neue Entwicklungen entsprechend eingehen. In der ersten Dekade unserer Mitgliedschaft, also in der Phase von 1995 bis 2005 herauf, das war ja eine Phase, wo es einerseits schon im Vorfeld der großen Erweiterung einen Boom gegeben hat, den Österreich am besten von allen Mitgliedstaaten genutzt hat, nämlich in diesen künftigen Länder, Mitgliedstaaten entsprechend Fuß zu fassen. Und wenn Sie sich anschauen, das Ausmaß der Auslandsinvestitionen, die österreichische Unternehmungen gemacht haben in dieser Periode, dann sind wir in verschiedenen Staaten zur Nummer eins geworden. Das war auch eine Periode, wo es eigentlich ständig bergauf gegangen ist, wo niemand daran gedacht hat, dass es da ein abruptes Abreißen geben könnte, das dann leider im Jahr 2008 eingetreten ist. Und daher war die Europäische Union als Ganzes und auch wir in Österreich nicht besonders gut, um das sehr vornehm auszudrücken, vorbereitet auf diese mögliche Krise, die aber nicht von Europa produziert wird, wie wir uns heute manchmal selber einreden, sondern die ja doch das ganz klar in den USA ausgelöst worden ist, aber Europa härter getroffen hat als die USA selber. Und an dieser Krise arbeiten wir nach wie vor. Da haben sich in der Folge nicht nur die Probleme mit den öffentlichen Finanzen nicht nur die Probleme mit den europäischen Banken, nicht nur die Probleme mit der Beschäftigung, mit der Arbeitslosigkeit ergeben, sondern vor allem, und das ist meiner Meinung nach eines der akutesten und aktuellsten und wirklich brisantesten Themen, mit dem sich die neue Kommission und die jetzt Verantwortung tragenden auseinandersetzen müssen, nämlich diese in einigen Teilen Europas überdimensionale Jugendarbeitslosigkeit. Ich glaube, wir können gar nicht uns genug bewusst machen, was es heißt, wenn wir Länder haben, wo jeder zweite Jugendliche keinen Job findet. Wenn Sie allein daran denken, wie viel Frustration ein Leben lang für viele Menschen daraus entsteht, dann können Sie auch ermessen, was für Verantwortung hier auf uns allen lastet. Die Debatte, die wir gerade jetzt führen, geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Die neue Kommission ist ambitioniert. Sie hat auch durch diese neue Funktionsteilung innerhalb der Kommission neue Wege beschritten, die meiner Meinung nach durchaus positiv sind. Aber sie wird jetzt genau an diesen Dingen gemessen werden, ob sie imstande ist, tatsächlich die gesamte Beschäftigungsfrage stärker in den Griff zu kriegen. Zu wenig wird in dem Zusammenhang diskutiert, dass dieses in den Griff kriegen nicht etwas ist, was einer Arbeitsteilung zwischen Brüssel und den Mitgliedstaaten unterworfen werden kann und dass man sozusagen immer stärker die Verantwortung nach Brüssel exportiert, sondern das ist etwas, was nur funktionieren kann, wenn es ein intensives Ineinandergreifen zwischen nationalen und europäischen Maßnahmen gibt. Und da drängt sich dann auch dieses Thema auf, das also auch die Landeshauptleute am Anfang erwähnt haben, nämlich die Frage unseres Selbstverständnisses der Europäischen Union. Es entsteht immer stärker der Eindruck, dass wir dazu tendieren, die Europäische Union als eine Art 29. Mitgliedstaat zu betrachten. Das sind die in Brüssel und dieser fiktive Staat, das ist noch dazu ein Staat, der von regelungswütigen Beamten diktiert wird und der eigentlich nur darauf aus ist, wo immer er kann, die Bürgerschaft und die Mitgliedstaaten zu ärgern. Das ist so ungefähr das Zerrbild, das auch von manchen Medien heute transportiert wird und dass mit diesem Zerrbild kein Wir-Gefühl und keine Stimmung für Europa entstehen kann, das ist wohl selbstverständlich. Aber auch hier ist das nicht eine Aufgabe, die wir nach Brüssel exportieren können, nämlich dieses Bild zu ändern, sondern das ist etwas, was also ganz besonders auf der nationalen Ebene wahrgenommen werden muss. Es geht nun einmal darum, dass dieses Wir, auch wenn es darum geht, zu Entscheidungen, die in Brüssel gefällt worden sind, zu stehen, auch dort auftaucht und dass man sich nicht davon absentiert. Und was die Zukunft betrifft, neben dieser drängenden Frage der Jugendarbeitslosigkeit und etwas weiter gefasst, die Frage, haben wir eigentlich eine Vorstellung darüber, wenn wir von einer Sozialunion reden, was das eigentlich sein soll? Das ist, glaube ich, ein weiteres Fundamentalthema, weil daran hängt die Frage, ob es einen ausreichenden sozialen Ausgleich und eine soziale Kohäsion auf diesem Kontinent in Zukunft geben wird. Da haben wir eine ganze Reihe von Baustellen, die angegangen werden müssen und die auch drängen. Weniger drängend, aber trotzdem auf der Agenda bleibend, ist die Frage, wie sich künftig die Europäische Union weiterentwickelt im Sinne von Mitgliedschaft. Sie haben gehört, dass der neue Präsident erklärt hat, dass es in dieser Periode keine Erweiterung geben wird, was aber nicht heißt, dass also die Erweiterung der Europäischen Union gestoppt werden kann. Wir brauchen die Erweiterung gerade im Südosten und die muss sicher entsprechend vorbereitet werden und da müssen sich auch diese Kandidatenländer entsprechend auf diese neue Aufgabe vorbereiten, aber man muss diesen Menschen die Perspektive belassen, dass sie Mitglied der Europäischen Union werden können. Das ist übrigens gerade auch für Österreich ein wichtiger Gesichtspunkt und auch für viele österreichische Unternehmungen ein wichtiger Gesichtspunkt. Wichtiger möglicherweise im Sinne von Dringlichkeit ist aber derzeit die Frage im Bereich des Außenpolitischen, mit der sich unser derzeitiger österreichischer Kommissar auseinanderzusetzen hat, nämlich wie setzen wir eine neue Nachbarschaftspolitik auf? Denn die sogenannte neue Nachbarschaftspolitik, die wir in den letzten 10 Jahren gehabt haben, oder ja, es sind jetzt schon wieder 10 Jahre, die hat nicht in dem Maße funktioniert, wie man sich das erwartet hatte. Und hier, glaube ich, sind einige schwierige Entscheidungen in der nächsten Zeit zu fällen. Das betrifft nicht nur die Ukraine oder Georgien, das betrifft vor allem auch, welche Beziehung wollen wir längerfristig mit den Russen erzielen. Das Thema der Sanktionen, auf das möchte ich jetzt da gar nicht eingehen, nur eines ist, glaube ich, klar. Ja? Sanktionen für sich allein genommen machen wenig Sinn. Sinn bekommen diese Aktivitäten nur dadurch, dass sie verbunden werden mit einer diplomatischen Offensive, mit einer Intensivierung des Dialogs mit diesen Staaten. Nach dem, was uns Franz Vranitzky aus seinen Erfahrungen mit diversen Herren im Kreml erzählt hat, könnte er da vielleicht einmal eine kleine Nachhilfestunde in Brüssel machen. Das wäre jedenfalls für manche derzeitigen EU-Diplomaten durchaus aus meiner Sicht sehr hilfreich. Und schließlich insgesamt reden wir zwar sehr viel davon, dass die europäischen Länder in der globalisierten Welt eine führende Rolle spielen sollen, aber wir reden zu wenig darüber, was wir darunter unter dieser führenden Rolle eigentlich genau verstehen wollen. Und wie wir diese Rolle vor allem ausfüllen wollen. Können wir wirklich zum Beispiel, wenn es darum geht, Europa international etwa in der UNO zu vertreten, weiterhin auf dem Standpunkt bleiben, dass das nationale Angelegenheit ist und dass daher die EU neben dem Vertreter des Heiligen Stuhles auf dem Beobachterplatz teilnehmen muss? Oder ist nicht die Zeit gekommen, dass wir diese internationale Rolle, die wir spielen wollen, auch in dem Sinne umsetzen, dass wir dann doch mehr Felder vereinbaren, in denen tatsächlich Europa als Europa überhaupt auftreten kann? Gott sei Dank haben wir ja in der letzten Zeit eigentlich einen gewissen Fortschritt bei der Ukraine deshalb gehabt, weil das eigentlich zum ersten Mal war, wo sich die EU relativ rasch auf einen gemeinsamen Standpunkt geeinigt hat. Wenn Sie das vergleichen mit der Zeit des Balkankrieges, wo es damals so war, dass der amerikanische Verhandler die Verhandlungen am Balkan schon abgeschlossen hat und die Brüsseler haben immer noch darüber diskutiert, welches Mandat sie ihrem Verhandler geben sollen, dann ist das ein Fortschritt. Aber es ist angesichts der Zeitläufe nicht Fortschritt genug. Also hier, denke ich, ist eine wichtige Frage. Und damit komme ich schon zum letzten Punkt, wo ich glaube, wo also Schlüsselentscheidungen überlegt werden müssen. Und das ist also gerade angesichts dessen, was sich in Frankreich abgespielt hat und was tatsächlich sich morgen und jederzeit auch anderswo in Europa abspielen kann, welches innere Sicherheits- und äußere Sicherheitskonzept ist erfolgsträchtig genug, so dass es eine Bereitschaft gäbe in der Europäischen Union, dass man ein solches Konzept dann auch gemeinschaftlich umsetzt. Das sind, glaube ich, die Herausforderungen für die neue Kommission. Das sind aber auch Herausforderungen für uns alle. Und wir müssen, glaube ich, stärker als bisher neben der Frage, was bringt's und was bringt's uns in Österreich, auch die Frage stellen, wie können wir tatsächlich eben besser noch zusammenwachsen, als das bisher der Fall war. Und da noch eine Überlegung. Ich denke, dass wir einen Nachholbedarf haben in der Frage, was eigentlich oder wie eigentlich Governance für die Zukunft funktionieren soll. Wir haben in der Europäischen Union grundsätzlich einen Stufenbau, wie wir wissen, den Nationalstaat und die Europäische Union und manche der Mitgliedstaaten sind dann auch noch föderal strukturiert. Aber wir haben nach wie vor große Troubles, uns darauf zu verständigen, wie soll dieses Zusammenspiel zwischen der europäischen Ebene, der nationalen Ebene und der regionalen Ebene tatsächlich organisiert werden. Und da geht es nicht nur um Kompetenzabgrenzungen, sondern da geht es vor allem um diese Frage der Koordination und der Kooperation. Und das ist nicht etwas, was man einfach gesetzlich anordnen kann, sondern das braucht auch, wie in einem Unternehmen es eine gewisse Unternehmenskultur braucht, braucht es, glaube ich, auch eine Kultur von Governance. Und wenn wir das zustande bringen, dann, glaube ich, sind wir dort, wo wir eigentlich hinwollen und was wir uns eigentlich alle gemeinsam wünschen, nämlich ein starkes Europa und ein starkes Mitglied Österreich in diesem Europa. Dankeschön.